Guten Morgen. Schön, euch zu sehen und mal wieder hier zu sein. War ja eigentlich, ist noch gar nicht so lange her, es war im August, aber es kommt mir viel länger vor, muss ich sagen. Ich habe ein besonderes Thema heute. Als ich vor einigen Wochen daran dachte, dass ich ja wieder hier sein würde, habe ich mich gefragt und habe ich Gott gefragt, was das Thema sein sollte für heute. Und irgendwann kam dann so der Gedanke, dass es um die Macht der Gedanken gehen sollte. Und das Thema finde ich sehr spannend, aber ich hatte keine Ahnung davon, wie umfangreich das ist. Das ist ein Thema, was mich weiter beschäftigen wird. Aber ich habe dennoch eine Predigt, die, glaube ich, auch einen Anfang und einen Schluss hat. Aber das ist nicht das Ende vom Lied. Da muss es weitergehen. Da muss noch vertieft werden in einige Bereiche. Das werdet ihr vielleicht merken auf dem Weg. Das ist ein Thema, das hat es in sich. Und ich beginne mit einer Bibelstelle, die auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun hat. Aber auf den zweiten doch. Ich bete vorher. Vater, ich danke dir, dass wir hier sein können, um dir zu begegnen, Herr. Danke, dass wir hier Gemeinschaft haben können, dich anzubeten, dich zu preisen und dich mehr kennenzulernen und dein Wort mehr kennenzulernen, Herr. Und ich bete, dass du mich jetzt führst. Ich bete, dass du durch mich sprichst und dass diese Worte zum Segen werden. Amen. Also schlag mal auf in Lukas Kapitel 6. Die Verse 6 bis 11. Es geschah aber an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und da war ein Mensch, dessen rechte Hand war verdorrt. Aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer gaben Acht, ob er auch am Sabbat heilen würde, damit sie etwas fänden, ihn zu verklagen. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und tritt in die Mitte. Und er stand auf und trat vor. Da sprach Jesus zu ihnen, ich frage euch, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu verderben? Und er sah sie alle ringsum an und sprach zu ihm, streck deine Hand aus. Und er tat es. Da wurde seine Hand wieder gesund. Sie aber wurden ganz von Sinn und beredten sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Das ist eine spannende Bibelstelle, die uns zeigt, was Gedanken mit einem machen können. Wie Gedanken einen zerstören können. Und ich habe ein Bild mitgebracht, das möchte ich euch mal zeigen. Da haben wir eine verdorrte Hand oder eine verkrüppelte Hand, je nachdem, was für eine Übersetzung man liest. Und wir sehen, es handelt sich wirklich um ein ernstzunehmendes Problem. Mit dieser Hand ist nichts mehr anzufangen. Dieser Mensch sieht auch nicht besonders glücklich aus darüber. Also wir haben hier eine offensichtliche Not. Wir haben eine Not, der nach Möglichkeit begegnet werden sollte. Und die Pharisäer wussten, dass dieser Mann da ist. Das ist schon mal ganz spannend. Sie kannten die Not, sie wussten, dieser Mann ist da. Aber sie ignorierten diese Not und hofften eigentlich, sie zum Mittel für den Zweck machen zu können. Sie hofften, über diese Not dieses Menschen Jesus irgendwie dabei zu ertappen, wie er etwas Verbotenes tat, wie er ein Gesetz brach. Und Jesus kennt ihre Gedanken und weiß, was sie planen. Und völlig provokativ ruft er diesen Mann in die Mitte. Er kennt ihre Gedanken, steht da, und er geht gar nicht drauf ein. Wir haben einiges an Bibelstellen, wo er dann konfrontiert, wo er sagt, ich kenne eure Gedanken, ich weiß, was ihr denkt und so. Aber das macht er hier nicht. Er ruft einfach nur diesen Mann in die Mitte. Hier soll nun keine Heilung oder kein Wirken im Verborgenen stattfinden, sondern hier soll ein Zeichen gesetzt werden. Und Jesus ruft diesen Mann in die Mitte und kommt auf das Gebot zu sprechen, das Sabbatgebot, wo die Pharisäer hoffen, dass er es brechen wird. Und es stellt sich dann doch die Frage, was ist wichtiger, das Gesetz oder der Dienst am Nächsten? Das Gesetz oder Liebe? Und ich glaube, dieses Zeichen will Jesus hier setzen. Er möchte zeigen, dass es auf bestimmte Dinge mehr ankommt als auf andere Dinge. Also steht da mit diesem Mann in der Mitte, alle stehen drumherum, alle Pharisäer und Schriftgelehrten und sehen es, und er sagt, streck deine Hand aus, damit alle es sehen, damit alle sehen, wie diese Hand aussieht. Und vor ihren Augen, vor den Augen aller Menschen, die da rumstanden, wurde diese verdorrte Hand geheilt. Also es handelte sich nicht um die Heilung von Bauchschmerzen oder von Kopfschmerzen, was man nicht sehen kann. Man kann es so von außen nicht verifizieren. Aber diese Hand, die wurde geheilt vor den Augen aller Menschen. Das heißt, aus dieser Hand wurde was Gesundes. Das ist ein Wunder, das geschieht ganz offensichtlich und unbestreitbar. Und wenn wir sowas erleben, was passiert? Was passiert mit uns? Sind wir nicht überwältigt? Ist es nicht in uns Anbetung und Lobpreis, was da hervorsprudeln muss, wenn wir das sehen? Wenn wir so ein Wunder beobachten, dann preisen wir doch Gott dafür, oder nicht? Ist das nicht die Reaktion, die wir ganz natürlich haben würden? Aber was passiert? Anstelle von Anbetung entsteht Wut. Und der Plan, irgendwie Jesus zu schaden. Und nach den Gedanken, die sie vorher über Jesus hatten, machten sie sich jetzt Gedanken, wie sie ihn aus dem Weg räumen könnten. Und das hat es in sich. Und ich frage mich, wie es dazu kommen konnte. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr wisst ja, das sind diejenigen, die die Schrift eigentlich am besten kannten. Sie waren vertraut mit den Schriften, die heilig waren für die Juden, mit der Tora, mit den Propheten, mit all dem waren sie vertraut. Sie kannten es bis auf den letzten Buchstaben. Und ich frage mich, wie jene Menschen, die alles genau wussten, die es genau kannten, wie die an diesem Punkt gelangen konnten, dass sie Gottes Sohn nicht erkennen konnten, als er vor ihnen stand und ein Wunder dieser Art bewirkte. Wie verstockt und wie verfinstert muss ein Herz sein? Wie es dazu gekommen ist bei den Pharisäern, weiß ich nicht. Aber es gibt gewisse Muster, die einen Menschen dahin führen können, die jeden von uns dahin führen können. Und alles beginnt mit einem Gedanken. Jedes menschlich bewirkte Unheil und jeder menschlich bewirkte Segen beginnt mit einem Gedanken, sei er noch so klein. Und jeder Irrweg hat seinen Ursprung in einem irregeleiteten Gedanken. Und ein Schritt bahnt die Grundlage für den nächsten Schritt. Und dann die Grundlage für den nächsten Schritt und so weiter und so fort. Und so bilden sich manchmal Wege, die wir gehen. Wege, die unsere Gedanken gehen und immer wieder gehen. Und es entstehen Gedankenmuster, die sich in unserem Denken und in unserem Kopf festsetzen. Das kann in allen möglichen Bereichen sein. Das kann alles Mögliche sein. Und ich bin mir sicher, jeder von euch hat Gedankenmuster, die er in seinem Denken in einer Zeit lang irgendwie festgesetzt hat. Jeder hat das. Und das ist auch nicht immer schlecht. Das Problem ist, dass es Gedankenwege gibt, die man geht und die dazu führen, dass sich der Blick für etwas Wesentliches verfinstert. Dass man den Blick für etwas Wesentliches verliert. Ein gewisser Frank Outlaw, kennen wir ja alle, hat geschrieben, und das, glaube ich, kennen tatsächlich einige von euch, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn dieser wird dein Schicksal. Ist gut, oder? Ist was Wahres dran? Also Gedankenwege, die wir gehen, die sich festsetzen und die unser Herz verhärten. Und je länger wir diese Wege gehen, die erschweren es immer mehr, dass wir unser Herz wieder erweichen. Dass unser Herz wieder weich wird für was auch immer es eigentlich berühren möchte. Und letzten Endes kann es dazu führen, dass es uns unmöglich wird, Gott zu erkennen. Und wenn er direkt vor uns steht. Und wenn er direkt vor uns ein Wunder vollbringt. Nun ist es so, dass schrecklicherweise oder glücklicherweise, je nachdem wie du es siehst, Gott unsere Gedanken kennt. Kein Gedanke ist vor Gott verborgen. Und so schreibt David in Psalm 139, ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Gedanken von fern. Gott kennt unsere Gedanken. Und das darf uns manchmal auch beunruhigen. Das darf uns trösten. Es kann uns trösten und sollte uns trösten, aber es darf und sollte uns auch beunruhigen manchmal. Und so kommt es halt, dass Jesus diese Schriftgelehrten konfrontiert. Er konfrontiert sie mit diesen Gedankenmustern, die sich festgefahren haben. Und wie schon gesagt, das ist kein Einzelfall. Jesus konfrontiert öfters mal die Menschen für ihre Gedanken. Und nun frage ich mich, ist das einfach nur Provokation oder ist es Mahnung zur Umkehr? Vermutlich beides. Jesus war sehr gut darin zu provozieren. Aber es diente doch immer der Mahnung zur Umkehr, oder? War es nicht so, dass er, anstatt Gericht zu üben, eigentlich viel mehr daran interessiert war, dass ein Sinneswandel stattfindet und dass die Menschen umkehren zu ihm und zum Vater? Das Problem ist, das Tragische an einem verstockten Herzen, an einem verfinsterten Herzen ist, dass dieses Herz nicht mehr in der Lage ist, das aufzunehmen, das anzunehmen und das zu erkennen. Das ist doch das Schlimmste, wenn du Gottes ausgestreckte Hilfe anbietende Hand nicht mehr erkennst. Das ist, glaube ich, würde ich behaupten, einer der schlimmsten oder vielleicht der schlimmste Ort, an den man gelangen kann, wenn man unfähig wird, Gott als Wohlwollen zu erkennen. Das ist ein Ort, von dem es sehr schwer ist, wieder wegzukommen. Und naja, es ist so, an diesen Ort, in diesen Zustand gelangst du nicht von heute auf morgen. Das braucht eine gewisse Zeit und eine gewisse Anzahl von Schritten, sich derart zu verirren. Und es ist möglich, dass Gott uns laufen lässt. Es ist möglich, dass Gott uns in die Irre laufen lässt. Denn die Schritte, die gehen letzten Endes ja wir selbst. Im ersten Kapitel des Römerbriefes geht es eigentlich um die Verirrung der Heiden. Es geht eigentlich darum, dass Gott sie in ihre schändlichen Begierden hingegeben hat. Diejenigen, die von Gott nichts wissen wollten. Und da steht in Römer 1, Vers 28 und folgende: Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen. Ja, da denke ich gerade an die Pharisäer, die nicht Gott erkennen wollten, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Ohrenbläser. Ich weiß nicht, was Ohrenbläser sind, aber vermutlich ist es was Schlechtes. Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos und unbarmherzig. Und ich würde behaupten, mindestens 3/4 dieser Begriffe treffen auf die Haltung der Pharisäer zu. Gott hat sie da hingegeben in ihren verkehrten Sinn. Das geschah schon bei vielen anderen vor den Pharisäern. Wir erinnern uns vielleicht an den Pharao, der verstockten Herzens war und nicht erkennen wollte, dass Gott diese Wunder oder diese Plagen vollbracht hat, um sein Volk zu befreien. So viele Menschen in der Bibel hatten verstockte Herzen und es steht da, Gott hat ihre Herzen verstockt, aber ich glaube, letzten Endes waren es sie selbst. Und Gott lässt sie gehen. Aber hüte dich davor, an einen Punkt zu gelangen, wo Gott dir sagt, okay, dein Wille geschehe. Die Pharisäer, die hatten doch eigentlich einen vielversprechenden Weg vor sich. Sie kannten die Schrift. Sie wussten alles um die Prophetien über den Messias, der kommen sollte. Sie kannten das alles. Das war vielversprechend. Und doch ging es sowas von schief. Und Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 19, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Und Sprüche 4, 23 sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte was? Behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt was? Die Quelle des Lebens. Ihr kennt Mark Twain, oder? Huckleberry Finn. Mark Twain, Tom Sawyer. Mark Twain hat nicht nur Kinderbücher geschrieben, sondern hat sich auch mit anderen Dingen befasst und sich Gedanken gemacht. So ein bisschen wie C.S. Lewis, er hat Kinderbücher geschrieben, Narnia zum Beispiel, aber hat auch Sachen geschrieben, die wirklich Substanz haben in theologischer Hinsicht. Und Mark Twain hat geschrieben, was für ein kleiner Teil im Leben eines Menschen sind seine Taten und seine Worte. Was für ein kleiner Teil. Sein wahres Leben findet in seinem Kopf statt. Und niemand außer ihm selbst kennt es. Den ganzen Tag malt die Mühle in seinem Hirn und seine Gedanken, nicht die anderen Dinge, sind seine Geschichte. Spannend, oder? Ich finde, das ist ein guter Punkt. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Dass, ich meine, klar, man kann alles das, was man sagt und was man tut, das ist nach außen hin sichtbar. Die Gedanken sind nicht nach außen hin sichtbar, in der Regel. Aber die Gedanken sind doch das, was uns eigentlich sonst so 90% des Tages beschäftigen. Ich glaube, einen großen Teil unseres Lebens machen wir mit uns selbst aus. Der größte Teil unserer Interaktion findet mit uns selbst statt, in unseren Gedanken. Und obwohl dieser Teil verborgen ist, dieser Teil von unserer Interaktion nicht sichtbar, lenkt er doch unser Geschick, denn in unseren Gedanken entscheiden wir zum Beispiel, wen wir mögen und wen wir nicht mögen. Wir entscheiden über Dankbarkeit oder Unzufriedenheit. Wir entscheiden über Liebe oder über Hass oder über Gleichgültigkeit. Wir entscheiden, ob wir vergeben wollen oder nicht vergeben wollen. Wir entscheiden über Treue oder Ehebruch. Und jeder einzelne Gedanke kann dazu führen, dass daraus mehr wird. David sah, dachte, begehrte und fiel. Und es ging schnell. Bei David ging er schnell. Muss nicht immer schnell gehen. Kann auch Jahre dauern. Es kann Jahre dauern, bis so ein Gedanke, den man immer wieder irgendwie zurückweist und immer wieder irgendwie versucht loszuwerden, bis dieser Gedanke Fuß fasst. und daraus mehr wächst. Nicht umsonst fallen so viele gestandene christliche Männer, Pastoren, Leiter in irgendeine sexuelle Sünde. Das passiert und das passiert häufig. Wie entwickeln sich Gedanken? Ich gebe euch ein Beispiel von meiner Arbeit. Ich bin ja, wie einige von euch wissen, im Einzelhandel für Spielwaren tätig. Ich verkaufe Spielzeug und das bringt auch die meiste Zeit Spaß. Es bringt die meiste Zeit Spaß. Aber letztens hatte ich eine Kundin, da dachte ich mir, was mache ich hier eigentlich? Warum verschwende ich hier meine Jugend? Jugend, ne? Diese Dame, die kam herein und wollte einen Ball haben. Okay, ist gut, wir haben Bälle im Sortiment. Das ist ein Spielwarenhandel, natürlich haben wir Bälle. Aber die Bälle, die wir hatten, die waren ja zu hart. So haben wir dann geguckt nach Bällen, die etwas weicher waren. Und hatten wir natürlich auch. Aber die waren ihr zu klein. So gingen wir dann weiter durchs Sortiment und guckten dann so, was es denn für einen Ball gäbe, der dann ihren Vorstellungen entsprach. Und da gab es dann einen Ball, der, also das sind so eine Stoffhüllen, da kann man dann Luftballons reintun. Ne? Das ist dann, die sind so groß. Die Größe eines Luftballons mit einer Stoffhülle. Superball. Schön leicht, schön weich. Waren eigentlich gut von der Größe und so. Wir hatten allerdings 5 oder 6 verschiedene Designs. Und dann musste ich da allen Ernstes diskutieren mit dieser Dame über die Vorzüge und Nachteile der verschiedenen Designs. Der eine war ihr zu blau, der andere war ihr nicht rosa genug. Und letzten Endes ist sie gegangen, ohne was zu kaufen. Und das war so ein Moment, da dachte ich mir, wenn mich jetzt hier jemand sieht, wäre mein Vater zum Beispiel stolz auf mich? Ist es wirklich das, was ich möchte von meinem Leben? Ist das hier die Endstation? Muss ich den Rest meines Lebens mich über Bälle und Designs streiten? Ich habe es echt weit gebracht. Ja, wie ich sagte, meistens gefällt mir mein Job. Die Frau war einsam. Ja, das hätte ich erkennen müssen, dann hätte ich mit ihr einen Kaffee getrunken. Meistens gefällt mir mein Job. Aber es gibt diese Momente, wo ich es hinterfrage, ob es mir wirklich gefällt. Wo ich hinterfrage, ob das wirklich der Ort ist, an dem ich mein Geld verdienen sollte. Und ob das wirklich so der Ort ist, wo ich selbst auf mich stolz sein kann. Das Problem ist, dass diese Gedanken das Potenzial haben, das Gute und das, was mir eigentlich gefällt, zu verfinstern. Und es immer kleiner werden zu lassen. Und das Schlechte, was ja eigentlich gar nicht oft vorkommt, das wird immer größer und immer mächtiger und immer bunter. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel von einer alltäglichen Situation, die uns widerfahren kann. Und ich denke mal, die meisten von euch haben das vielleicht in ihrem Job auch schon mal gehabt. Aber was ist jetzt, wenn sich diese Gedanken, die wir haben, Stück für Stück gegen Gott richten? Und eigentlich möchte ich euch das nicht erzählen, weil es mich echt beschämt, aber aus Gründen der Illustration werde ich es euch doch erzählen. Ich bin echt gesegnet worden von Gott. Ich habe gerade in diesem Jahr vieles von Gott bekommen, was ich mir gewünscht habe, wonach ich mich gesehnt habe. Und das ist ja eigentlich Grund zur Dankbarkeit. Was jedoch passierte, war, da kam dieser Gedanke, was ist, wenn Gott dir das alles wieder nimmt? Was ist, wenn ich das, was Gott mir gegeben hat, nicht halten kann? wenn es da ist und ich mich daran erfreue und Gott es mir wieder wegnimmt. Oder ich es verliere, aus welchen Gründen noch immer. Und das ist ein Gedanke, der den wollte ich nicht füttern. Aber es kam doch immer wieder in meinen Gedanken zu Diskussionen mit Gott und zu Streitgesprächen mit Gott, zu Anklagen. Gott, wie könntest du es wagen? Ich weiß nicht, ob das Gedanken sind, die euch vielleicht auch schon mal passiert sind. Aber diese Frage, was ist, wenn Gott dir das alles nimmt, die gewann Raum in mir. Die störte mein Verhältnis zu Gott. Die störte mein Vertrauen zu Gott. Die zerbrach einiges. Und Gott hat mich eigentlich nur gesegnet. Und wie ich schon sagte, dieses Beispiel, das beschämt mich sehr. Aber ich glaube, dass es etwas ist, was sehr häufig passiert. Dass Gedanken, die kommen und uns irgendwas, was wir haben, kaputt machen sollen, dass die Raum gewinnen. Dass wir ihnen Raum geben und sie nähren. Es ist gefährlich, weil wir können so leicht in diesen Zustand hineinkommen, dass wir Gott nicht mehr als den erkennen, der er ist. Dass wir die Segnungen Gottes nicht mehr als Segnungen erkennen. Dass wir die Wunder Gottes nicht mehr als Wunder erkennen. Dass wir die Liebe Gottes nicht mehr als eine Liebe erkennen. Es kann so leicht passieren, dass diese Beziehung, die wir haben zu Gott, zu einer Bürde wird. Zu einem Punkt auf der Agenda, den wir irgendwie befolgen müssen. Aber da will Gott uns nicht haben. Und da wollen wir, wenn wir ehrlich sind, uns auch nicht haben. Aber es kann passieren, dass wir da hinkommen. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, oder vielleicht ist es dir mal widerfahren, dass du dich eine Zeit lang in so einer Phase gefühlt hast, wo deine Beziehung zu Gott irgendwie matt geworden ist. Oder wo du merkst, so, es findet gerade einfach kein Wachstum statt. Alles ist irgendwie ein bisschen träge. Alles ist irgendwie schwierig. Und es fällt mir schwer, in dieser Beziehung zu Gott diese Erfrischung zu finden und dieses Leben zu finden, was uns ja eigentlich verheißen ist. Es ist nur so, das ist unmöglich. Es ist unmöglich, in der Beziehung zu Gott zu wachsen, wenn wir unterjocht sind von schlechten Gedanken. Wenn wir unter der Sklaverei stehen von welcher Art auch immer von unreinen Gedanken. Sei es Gedanken, die uns selbst kaputt machen, uns selbst klein machen. Seien es Gedanken, die Gott anklagen. Seien es Gedanken, die irgendwie dazu führen, dass wir von unserem Ehepartner weg auf jemand anders gucken und den begehren. Sei es irgendwie, dass wir unseren Nächsten gering schätzen, dass wir ihn verachten. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Verachtung, die Geringschätzung unseres Bruders, unserer Schwester, unseres Nächsten. Beginnt alles hier als Gedanke. Es sind alles Gedanken, die wir nähren. Alles Gedanken, denen wir Raum geben. Die es ja manchmal sogar Spaß macht, zu nähren. Aber es sind Gedanken, die uns daran hindern, dass wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen. Erneuere dein Denken. Das Gute ist zuallererst, dass Gott über uns gute Gedanken hat. Zum Beispiel steht in Jeremia 29, Vers 11: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Dass ich euch gebe das Ende, auf das ihr wartet. Ich habe gute Gedanken über euch. Und es ist gut zu wissen, dass Gott für uns Gutes im Sinn hat. Er möchte uns auf den guten Weg führen. Er möchte uns Frieden schenken und uns von Leid befreien. Und unsere Entscheidung liegt darin, es anzunehmen oder ob wir in der Lage sind, es anzunehmen oder nicht. In Jeremia 4, Vers 14 steht: So wasche nun, Jerusalem, dein Herz von der Bosheit, auf das dir geholfen werde. Wie lange wollen bei dir bleiben deine heillosen Gedanken? Reinige dein Herz von deinen schlechten Gedanken, damit dir geholfen werden kann. Wie lange lässt du diese Gedanken, wie lange lässt du diese heillosen Gedanken zu? Wie lange lässt du zu, dass sie dich beschäftigen? Das ist die Frage, die Gott dir stellt. Und Jakobus 4, Vers 8, da sagt er, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Heiligt eure Herzen. Macht eure Herzen zu einem besonderen Ort. Und das sind ja nun Aufforderungen, oder? Das sind Aufforderungen an uns. Es ist nicht der Aufruf zum Gebet um ein Wunder. Es ist nicht der Aufruf, dass wir Gott darum bitten sollen, dass er unsere Herzen reinigen möge oder dass er unsere Gedanken reinigen möge, sondern es ist der Aufruf an dich. Reinige dein Herz. Ändere deine Gedanken. Lass diese heillosen Gedanken nicht bei dir. Und es ist so, wenn Gott uns zu was auffordert in seinem Wort, dann heißt das, dass uns das auch möglich ist. Sonst wäre das ja gemein. Ich finde, das ist erstmal ein schwieriger Gedanke. Denn, also ich habe vor kurzem zu diesem Thema ein Buch gelesen und da hat der Autor die Meinung vertreten, dass wir die Kontrolle darüber haben, welche Gedanken in unseren Kopf kommen. Also allgemein herrscht da so die Meinung, wir können nichts dafür, dass die Vögel über unserem Kopf kreisen, aber wenn sie anfangen, ein Nest zu bauen, dann ist es unsere Schuld. So ist mit den Gedanken. Okay? Dieser Autor vertrat nicht diese Meinung. Er sagte, wenn diese Gedanken in unseren Kopf gelangen, schon dann ist es unsere Schuld. Schon dann ist es unsere Verantwortung. Und da habe ich mich so gegen gesträubt. Das wollte ich nicht so annehmen. Denn das ist, wenn das wirklich so ist, ist es wirklich sehr unbequem. Dann ist unsere Verantwortung viel größer, als wir bislang bereit waren, das anzuerkennen. Die Sache ist die, ich glaube, Jesus hatte keine unreinen Gedanken. Unrein in welcher Art auch immer. Oder? Glaubt ihr das? Jesus hatte diese Gedanken nicht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Denn das Gebot von Jesus, ihm nachzufolgen, das macht nur Sinn, das ist für uns nur ernst zu nehmen, weil er ganz als Mensch hier war. Er war als Mensch auf dieser Erde und hat als Mensch diese Herausforderungen bestanden. Er hatte Zugriff zur Göttlichkeit durch die enge Beziehung zum Vater, durch den Heiligen Geist, der ihn führte. Er war der Versuchung ausgesetzt. Wir wissen das noch. In der Wüste zum Beispiel wurde er versucht, kurz für seinen Dienst. Und er besiegte sie nicht als Gott, sondern er besiegte sie als Mensch. Durch die Nähe zu Gott, durch die Führung des Heiligen Geistes. Und das soll uns möglich sein. Und es kann sein, dass euch jetzt der Gedanke kommt, das ist nicht richtig, was er da sagt. Jesus ist Mensch und Gott. Aber ehrlich gesagt, ich finde, das ist ein ermutigender Gedanke. Jesus kam auf diese Welt und wurde Mensch und hat seine Göttlichkeit für diese Zeit zurückgelassen und hat gelebt aus der Nähe zum Vater. Er hat gelebt aus der Beziehung zum Heiligen Geist. Er war als Mensch sündlos und nicht als Gott. Das auch, aber er war als Mensch sündlos. Er hat als Mensch Wunder gewirkt, nicht als Gott. Und das ist, verstehst du, die Sache ist die, ein Gott ist in der Lage, alles zu tun, was er möchte. Aber wir sind kein Gott. Wir sind nicht Gott. Wenn Jesus als Gott diese Dinge vollbracht hätte, wäre es uns doch nicht automatisch möglich, ihm nachzufolgen und ihm gleich zu sein und danach zu streben, ihm gleich zu sein. Aber dadurch, dass er es als Mensch getan hat, hat er uns die realistische Aussicht geschenkt. Es ist möglich. Es ist möglich, dass ihr eine Nähe zum Vater habt, wie ich sie habe. Es ist möglich, dass ihr euch vom Heiligen Geist führen lasst, auf diese Art und Weise, wie ich mich führen lasse vom Heiligen Geist. Es ist möglich, dass ihr Gott so liebt, wie ich ihn liebe. Und es ist möglich, dass ihr Menschen so liebt, wie ich sie liebe. Das ist ein Gedanke, natürlich, der uns zeigt, dass wir vielleicht noch sehr weit von dem entfernt sind, was möglich ist. Aber es ist ein Gedanke, finde ich, der uns ermutigen und der uns vielleicht aufrütteln sollte, nach mehr zu streben, nach mehr zu suchen, für mehr zu bitten und uns mehr unserer Verantwortung, die wir tatsächlich irgendwie doch haben, bewusst zu sein. Denn es geht ja nicht nur um Verantwortung, es geht ja nicht um Pflichterfüllung, um Pflichtbewusstsein, sondern es geht darum, dass diese Beziehung zu Gott weit mehr beinhaltet und weit mehr für uns birgt, als wir das vielleicht bis jetzt begriffen haben. Wie also ist uns das möglich? Wie also können wir uns vor diesen schlechten Gedanken schützen? Denn wie gesagt, es geht ja darum, dass die Gedanken nicht mal zu uns kommen. Und das ist, es ist ein Gedanke, das ist schwierig, finde ich. Aber Philipper 4, Vers 8 sagt weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Daran denkt. Denkt an was Gutes. Sucht mit euren Gedanken das Wahrhaftige, das Ehrbare und so weiter. Füllt die Kapazität deines Denkens mit den Dingen, die erbaulich und die Gott wohlgefällig sind. Dein Denken hat eine bestimmte Kapazität über den Tag. Das ist wie so ein Eimer. Wenn er voll ist, ist er voll. Und es ist vielleicht schwer zunächst, aber es ist möglich, sein Denken immer mehr zu wandeln. Sich immer mehr mit den Dingen zu füllen, die hier im Philipper beschrieben sind. Dinge, die wahrhaftig sind, die ehrbar sind, die gut sind, die lebenswert sind. Wer von euch hat Netflix? Ihr müsst euch nicht melden. Ich hab beschlossen, jetzt diese Netflix-Ära, nachdem ich sie schon dreimal beendet und dann doch wieder angefangen habe, jetzt endgültig hinter mir zu lassen, weil ich gemerkt habe, das bietet so viel Potenzial dafür, dass ich mich mit Müll fülle, anstatt mit Gutem. Denn wenn wir ehrlich sind, kaum eine heute produzierte Serie hat positiven Charakter. Es geht sehr viel um Gewalt, es geht sehr viel um sexuellen Schmutz, all dieser Kram. Das wird in diesen Serien glorifiziert. So ganz nebenbei manchmal, aber auch wirklich manchmal mitten im Fokus. Und diese Dinge, so spannend und so unterhaltsam sie sein mögen, die füllen unser Denken, wenn wir uns damit abgeben. Die füllen unser Denken, können wir nichts gegen tun. Wie gesagt, Kapazität unseres Denkens, die ist begrenzt. Und wenn unser Denken, unsere Gedanken voll sind mit diesem Kram, ja, dann war's das. Dann passt da nichts Gutes mehr rein. Insofern glaube ich, ist es gut, wenn wir uns trennen von Dingen, die unsere Gedankenkapazität füllen mit Schlechtem. Paulus spricht in einer Stelle in den Korintherbriefen davon, dass wir alles Denken im Gehorsam gegenüber Christus gefangen nehmen sollen. Das heißt, wenn wir Gedanken gefangen nehmen, wenn wir alles Denken gefangen nehmen, dann heißt es, dass wir die Kontrolle darüber haben. Oder? Was in unserer Gefangenschaft ist, das ist unter unserer Herrschaft, unter unserer Kontrolle. Und wenn unser Denken in unserer Gefangenschaft ist, dann ist unser Denken unter unserer Herrschaft und unter unserer Kontrolle. Also wenn du dir die Frage stellen solltest, warum es gut ist, jeden Tag Bibel zu lesen, dann allein schon aus diesem Grunde. Es ist gut, sich damit zu ernähren. Es ist gut, sich damit zu füllen. Und je mehr du von der Bibel in deinem Kopf hast, in deinem Denken hast, desto weniger Platz ist da für Müll. Das ist ein mathematisch ganz logisches Beispiel. Darüber hinaus steht in Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken, und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das Wort Gottes ist dir eben auch so ein Maßstab zu prüfen, was an deinen Gedanken gut ist und was nicht. Hier steht, er ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und schließlich Römer 12, Vers 2, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Und ich glaube, diese Erneuerung der Gedanken, das ist was, was wir unbedingt tun müssen. Und zwar konsequent. Immer wieder. Immer wieder prüfen. Wo stehen wir? Wie steht es um unser Herz? Wie steht es um dein Herz? Diesen Test, diese Kontrolle, diese Prüfung, die musst du immer wieder durchführen. Und wie schon gesagt, weil so viel Zeit, die wir am Tag haben, eigentlich Interaktion in unseren eigenen Gedanken ist, umso wichtiger ist es, dass wir die Kontrolle darüber haben und sie nicht irgendwie abgeben an irgendwas, was unsere Gedanken füllt mit Dingen, die uns von Gott fernhalten. Mir hat mal, oder uns auf der Bibelschule, hat eine Lehrerin mal drei entscheidende Fragen gestellt. Und drei Fragen, wie ich finde, die uns helfen, genau das zu überprüfen. Und damit möchte ich auch schließen. Diese Fragen sind: Wovon träumst du? Worüber lachst du? Und worüber weinst du? Drei ganz einfache Fragen, die es dermaßen in sich haben, wenn du sie dir wirklich stellst. Wovon träumst du? Was sind deine Gedanken am Tag? Was sind deine Wünsche? Was sind die Wünsche und Sehnsüchte deines Herzens? Worüber lachst du? Was bereitet dir Freude? Was bringt dich zum Lachen? Und worüber weinst du? Was bricht dein Herz? Was ist es, was in dir wirklich Trauer hervorruft? Und in diesen Fragen steckt weit mehr. Und diese Fragen solltet ihr mitnehmen. Wovon träumst du? Worüber lachst du und worüber weinst du? Vater, ich danke dir, dass du uns dahin führen möchtest, dass wir voll sind mit dir, dass wir genährt sind aus der Beziehung zu dir, dass wir genährt sind mit deinem Wort, denn nur dann können wir widerstehen, wenn der Feind kommt und uns versucht. Nur dann können wir dem etwas entgegensetzen, Herr. Und du hast uns selbst die Verantwortung gegeben, dass wir unsere Herzen reinhalten, dass wir sie reinigen, dass wir all das, was uns von dir trennt, entfernen. Das ist nicht das, was deine Aufgabe ist, sondern es ist unsere Aufgabe, Herr. Und ich danke dir, dass du uns nicht nur die Aufgabe gibst, sondern uns dazu befähigst, Herr. Danke, Jesus, dass du uns das vorgelebt hast, dass es möglich ist. Und Herr, ich danke dir auch für deine Geduld. Ich danke dir, dass du geduldig bist in einem Prozess, der vielleicht ein Leben lang dauert. Ich danke dir, dass du uns nicht dreimal fallen siehst und uns dann abschreibst, sondern dass du uns fallen siehst und uns wieder aufhilfst, Herr. Ich danke dir, dass du möchtest, dass unser Denken erfüllt ist von dir, weil es gut ist, weil es etwas ist, was Leben bringt. Du bist die Quelle des Lebens, Herr. Hilf uns, Herr. Amen.